Abschnitt 7 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Brandfleck. Dass also gegen die vierte Stunde des Nachmittags alle Vorbereitungen, so sich des blutigen Bischofs Rachefantasie nur ausdenken mochte, getroffen waren. Da sie nun den Bartlett Green abgeholt hatten und ich, John Dee, schon über eine halbe Stunde allein im Kerker saß, nahm ich zu wiederholten Malen die unscheinbare Gabe hervor und betrachtete das faustgroße, nach der Form eines Oktaeders ziemlich gut und regelmäßig geklättete Stücklein schwarzer Steinkohle genau, ob nicht nach Weisung und Zusage des schwarzkünstlerischen Vorbesitzers, des Bartlett, auf den glänzenden Flächen etwa ein Bild gegenwärtiger Geschehnisse an entfernten Orten oder gar die Darstellung künftiger Begebenheiten meines Schicksals möchte sichtbar, als wie in einem Spiegel hervortreten. Geschah aber nichts dergleichen, wie zu vermuten, wegen der unruhigen Trübung meines Gemüts, wie solche der Bartlett selbst als diesem Fürnehmen durchaus zuwider und verwerflich genannt hatte. Endlich ließ mich ein Geräusch an den Riegeln meines Kerkers aufhorchen, und rasch barg ich die geheimnisvolle Kohle in des Bartletts altem Lederbeutel und diesen im innersten Futter meines Wamses. Alsbald trat eine Eskorte schwer bewaffneter Knechte des Bischofs herein, und ich dachte im ersten Schrecken nicht anders, als dass sie mich holen wollten zum Tode, kurzerhand und ohne Gericht. Es war aber anders beschlossen, und ich sollte nur zur besseren Vorbereitung und Lockerung meiner verstockten Seele vor den Scheiterhaufen geführt werden, so nahe, dass es mir die Haare dürfe sengen und ich den Bartlett Green brennen sehe. Wohl möglich, dass der Satan dem Bischof eingab, solches sei ein Mittel, um bei Sterbenot des Bartlett und zur schauernden Angstverwirrung meiner selbst selbigem oder mir noch ein Eingeständnis unserer Kumpanschaft abzupressen oder sonst einen Verrat zu erzielen. War aber auf falsche Rechnung gewettet. Ich mag nicht mit vielen Worten niederschreiben, was mir ohnedem für alle Zeiten meines Lebens unauslöschbar als ein Brandmal in die Erinnerung meiner Seele eingegraben ist. Will mich darum kurz fassen und nur vermerken, dass Bischof Bonner ganz anders von Bartlett Greens Verbrennung auszukosten bekam, als er sich zuvor wohl in der Lüsternheit seiner grausamen Neugier ausgedacht hatte. Es betrat nämlich zur fünften Stunde der Bartlett den Scheiterhaufen so behende, als stiege er in das tatsächliche Brautbett, und es kommen mir mit solcher Wendung meiner Feder des Bartletts eigene Worte wieder zu Sinn, da er zu mir sagte, er hoffe noch heute der Bräutigam seiner großen Mutter zu sein, mit welcher lästerlichen Rede er ohne jeden Zweifel die Heimkehr zu seiner schwarzen Mutter Isais vermeinte. Und nachdem er das Gerüst erklommen, rief er laut lachend dem Bischof zu, »Habet wohl Acht, Herr Pfaff, wenn ich nun anstimme das Lied der Heimfahrt, dass ihr eure Glatze wahret, ansonsten ich euch mit einem Tropfen Pech und feurigem Schwefel zu beträufeln willens bin, davon euch das Hirn brenne bis zu eurer eigenen Höllenreise.« Es war aber in der Tat der Scheiterhaufen mit Tücke und ausgeklügelter Grausamkeit aufgerichtet, so unerhört als nie zuvor, und, wolle Gott, nie wieder ein solcher war noch sein wird in dieser jammervollen Welt. Nämlich es war auf dem Stoß von feuchtem, schlecht brennenden Kiefernholz eine Stange errichtet, daran sie den Bartlett festbanden mit eisernen Klammern. Dieser Marterbaum aber war umwunden mit Schwefelfaden von oben und hing ob dem Haupt des armen Sünders ein Pech- und Schwefelkranz von sehr ansehnlicher Dicke. Als nun der Henker die Fackel aller Orten in das Holz stieß, brannte zuerst lichterloh gleich einer Lunte der Schwefelfaden und leitete die ölige Flamme zuerst hinauf in die Kränze zu den Häuptern des Delinquenten, so daß ein langsamer Regen von brennendem Schwefel und Pech auf diesen herniederzuträufeln begann. Aber es war alles, trotz des grauenerregenden Anblicks, als sei es nur ein erquickender Frühlingsregen und Manna für den wunderbaren Mann an dem Pfahl. Viele schändenden und ätzenden Scherzreden führte er unterweilen gegen den Bischof, so daß dieser auf seinem Sammetstuhl bald viel eher wie am Pranger saß als sein Opfer auf dem Scheiterhaufen. Und hätte Sir Bonner mit guter Art von dem Orte seiner öffentlichen Sündenansage, die sein Geheimstes wußte und nicht schonte, weichen können, er hätte es mit tausend Freuden getan und gerne auf die Wollust an dieser Hinrichtung verzichtet. So aber schien er unter einem unbegreiflichen Bann zu stehen, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als schweigend in die Qualen der Wut und der Scham zu beten und schäumenden Mundes Befehl über Befehl an seine Knechte zu geben, dass sie nun mit allen Mitteln das Werk beschleunigten, so er zuvor auf das Schrecklichste hinauszuzögern gedacht hatte. Es war jedoch wunderbar zu sehen, wie keines von den Geschossen, die zuletzt hageldicht auf den Bartlett gesandt wurden, ihn zum Verstummen brachten, als sei er fest und gefeit an seinem ganzen Leibe. Endlich brachte trocken aufgeschüttetes Holz und Reisigwerk, mit viel Werk untermischt, den Holzstoß zum Auflodern, und der Bartlett verschwand in Flammen und Rauch. Da aber begann er zu singen, dröhnend und jubelnd, wie kaum im Kerker zuvor, als er sich an der Mauer gewiegt hatte, und ins Geprassel des Holzes klang schauerlich und fröhlich zugleich sein wildes Lied. »Hoi ho! Der Starmatz vom Ast nach der Mauer im Mai. Hoi ho! Wir singen und schwingen vom obersten Mast. Hi, Mutter Isai! Hoi ho!« Es war totenstill auf dem Richtplatz ringsum, und die Angst und das Entsetzen kroch den Henkern und Knechten und Richtern, Pfaffen und Herren, über alle Glieder und zum Halse heraus, dass es schier lächerlich anzuschauen war. Vor allen anderen aber saß seine Lordschaft, der Bischof Bonner, als wie ein graues Gespenst in seinem Stuhl, dessen Lehnen seine Hände wie erstarrt umkrampft hielten. Stieren Auges sah er in die Flammen. Als dann der letzte Ton des Liedes verklungen war im Mund des brennenden Bartlett Green, da sah ich den Bischof mit einem Schrei auftaumeln, wie einen Gerichteten. Mochte nun ein Windstoß in den Scheiterhaufen gefahren sein, oder waren dämonische Mächte in Wahrheit gegenwärtig und am Werk, es hob sich mit einem Mal vom obersten Scheiterhaufen ein Geflock von Flammen, gleich rotgelben Zungen, und flatterte, stob und wirbelte schräg aufwärts in den Abendhimmel, just in die Richtung des bischöflichen Thronsitzes und über das Haupt Sir Bonners hinweg. Ob dieses Haupt dabei von einem der höllischen Schwefeltropfen berührt und versenkt wurde, wie der Bartlett noch kurz vorher prophezeit hatte, kann ich nicht sagen. Es wäre aber aus dem angstverzerrten Gesicht des blutigen Bischofs fast zu schließen gewesen, und ob er nicht laut aufgeschrien hat, war nur nicht in dem Getümmel der Menschen und Waffen zu hören, das den stinkenden Hof erfüllte. Zum Letzten sei auch noch dies, um der Treue willen meiner Nachschrift gesagt, dass mir, als ich wieder zur Besinnung meiner selbst kam, eine Schläfenlocke, abgesenkt von meinem eigenen Haupte, zu Füßen fiel, als ich mir die Verwirrung jener Stunde mit der Hand gleichsam von der Stirn streifen wollte. Die auf die schrecklichen Erlebnisse dieses Tages folgende Nacht verbrachte ich in meinem einsamen Kerker unter den merkwürdigsten Umständen, davon ich nur einiges meinem Buche anvertrauen kann, was aber umso weniger besagen will, als mir jene Nacht gewiß ebenso unvergesslich bleiben wird, als wie alles, was mir in des blutigen Bischofs Gefängnis zu London zustieß. Den Abend und den ersten Teil der Nacht verbrachte ich in fortwährender Erwartung neuer Untersuchung, wenn nicht gar der Folter durch das Gericht Bischof Bonners. Ich gestehe, dass meine Zuversicht wegen der prophetischen Worte des Bartlett nur gering war, trotzdem ich immer wieder nach seiner schwarzen Kohle griff, um zu versuchen, auf den polierten Flächen des unscheinbaren Minerals ein Bild meiner Zukunft zu erspähen. Es war aber dazu sehr bald zu dunkel in dem Kerkerloch geworden. und wie in der vorigen Nacht, so hielten es auch in dieser die Gefängnisknechte nicht für nötig oder folgten gar ausdrücklichem Verbot, mir ein Licht in die Zelle zu geben. Nachdem ich so, ich weiß nicht wie lange in die Nacht hinein gesessen, mein und des Bartlets Schicksal überdacht und dabei mehrmals seufzend den Straßenräuber beneidet hatte, der nun jedenfalls aller weitern Not und Bande entrückt schien, verfiel ich wohl gegen Mitternacht in den bleiernen Halbschlaf der Erschöpfung. Da schien es mir, als öffnete sich auf eine ganz unerklärliche Weise die schwere Eisentür zu meinem Kerkerloch, und der Bartlett Green trete herein ohne alle Umstände und besondere Vorkehrung, und zwar gesund, aufrecht und schier gewaltig anzuschauen von Körperbau, recht fröhlich und strotzend an allen seinen Sinnen, darob mich höchstes Staunen befiel, zumal ich freilich, als ob ich zugleich wach wäre, nicht einen Augenblick außer Acht hatte, dass er vor einigen Stunden war hingerichtet und verbrannt worden. Sagte ihm solches auch alsbald in ruhigem Tone und frug ihn im Namen der Dreifaltigkeit, ob er sich als ein Gespenst bekenne oder als Bartlett Green in eigener Person, wenn auch auf nicht auszudrückende Weise hierein versetzt aus einer anderen Welt. Wozu der Bartlett in seiner gewohnten Weise aus tiefster Brust hervor lachte und erwiderte, dass er allerdings kein Gespenst, sondern der gesunde und vollkommene Bartlett Green sei und auch aus keiner anderen Welt komme, sondern aus dieser gegenwärtigen, die er nunmehr von ihrer Kehrseite her bewohne, da ja kein Jenseits sei, sondern überall im Leben nur diese einige Welt, obschon sie mehrere, ja unzählige Ansichten oder Durchdringungen habe, davon die seine nun freilich um ein weniges verschieden sei von der meinigen. Dies sei aber nur gestammelte Hinterdreinrede, mit denen ich auf keine Weise die große Klarheit, Einfachheit, ja Selbstverständlichkeit zu beschreiben vermag, die ich in jenen Augenblicken einer halbschlafenden Geistesgewandtheit zu besitzen vermeinte. Denn die Einsicht in die Wahrheit von dem, was der Bartlett da zu mir sprach, war wie in eine sonnenhafte Helle getaucht, so daß die Geheimnisse des Raums, der Zeit und des Seins aller Dinge ganz durchsichtig und offen vor meinem Geiste lag. Der Bartlett tat mir in dieser Stunde sehr großes Wissen meiner selbst und meiner Zukunft kund, daß alles bei mir wohl verwahrt und bis ins Kleinste unvergessen ist. Und mochte ich in jener Nacht auch noch zweifeln und wähnen, es möchte mich ein Irrtraum necken, so bin ich schon in so vielem durch das wunderbarste und gleichsam verstandeswidrigste Eintreffen seiner Prophezeiungen belehrt, dass es umgekehrt bald nur töricht von mir wäre, dem heute noch künftigen minder zu trauen. Ist mir dabei nur eines wunderlich, dass der Bartlett wohl Grund gehabt haben möchte, so treulich meiner zu gedenken und mich gleichsam unter seine wohltätige Führung zu nehmen, sintemalen er mir bis dato in nichts und auf keinerlei Weise Unrecht zugemutet oder den höllischen Verführer hervorgekehrt hat. Denn da wäre ich manns genug, ihm alle Stund ein kräftiges und wirksames Apage Satanas zuzurufen, das ihn die Hölle verschlucken müsste unverweilt, in die mich zu ziehen er sich vermessen möchte. Sein Weg ist in alle Ewigkeit nicht mein Weg. Und so ich je merke, dass er es nicht im Guten mit mir vorhat, ist ihm alle Zeit der Daumen gewesen. Auf dringliches Befragen eröffnete mir damals in der Nacht der Bartlett, dass ich noch am Morgen des folgenden Tages frei sein werde. Und als ich ihn, völlig ungläubig, um dieser nach allen Umständen zu urteilen, unmöglichen Behauptung willen, dringender befrug und ihm gleichzeitig beweisen wollte, dass er das widersinnigste und allerunwahrscheinlichste verspreche, kollerte sein Lachen so unheimlich als nur je in seinem Leben aus ihm hervor, und er sagte: »Bruder Dee, du bist ein Narr. Siehest in die Sonne und leugnest das Auge. Da du aber ein Anfänger in der Kunst bist, so gilt dir vielleicht ein Stück Erde mehr als ein lebendiges Wort. Nimm darum, wenn du erwacht bist, mein Geschenk, und schaue, was dein Gewissen nicht erfliegt. Unsäglich wichtige Erweisungen wegen der Eroberung Grönlands und wegen der Dringlichkeit und kaum abzusehenden Bedeutung dieses Unternehmens für mein ganzes künftiges Schicksal machte den Hauptteil seiner obigen Belehrungen aus. Es sei denn auch nicht verschwiegen, dass Bartlett Green bei seinen späteren Besuchen, und er besuchte mich nun öfters, immer wieder mit großer Treue und Festigkeit mir diesen Weg, mein höchstes und heiß erstrebtes Ziel zu erlangen, gewiesen hat. Denn es sei mir die Krone gewiss über Grönland zuvörderst, und ich fange an, den Wink zu verstehen. Danach erwachte ich, und der abnehmende Mond stand hoch und hell am Himmel, so daß ein weißblaues Lichtquadrat von dem schmalen Fenster herab mir zu Füßen fiel. In diesen Lichtbalken des Mondes trat ich nun, holte mit großer Begier den Kohlekristall hervor und hielt eine seiner dunkel spiegelnden Flächen gegen den Schein des Gestirns. Die Reflexe gingen davon bläulich, schier schwarz-violett aus, und längere Zeit vermochte ich außer dieser Beobachtung nichts weiter darauf zu entdecken. Aber zugleich wuchs eine wunderbare, körperhaft spürbare Ruhe in mir empor, und der schwarze Kristall in meiner Hand hörte auf zu beben, denn meine Finger wurden fest und sicher wie alles an mir. Da fing das Mondlicht auf dem Kohlenspiegel an zu irisieren. Es hoben sich milchig-opalene Wolkenschleier darauf und glätteten sich wieder. Endlich trat, lichtscharf, eine bilderartige Kontur aus der Spiegelfläche hervor, zuerst ganz winzig klein, als wie ein Spiel von Gnomen in klarem Mondschein, gleichsam durch ein Guckloch belauscht. Bald aber schienen die Bilder zu wachsen, in die Breite wie in die Ferne, und das Geschaute wurde raumlos, aber dennoch so leibhaftig, als sei ich selbst mitten darunter gewesen. Ich sah Brandfleck. Zum andern Male findet sich hier im Diarium eine sehr sorgfältig vorgenommene Löschung des Textes von übrigens nicht allzu großem Umfang. Soweit ich urteilen kann, hat wiederum meines Urahn eigene Hand die Stelle unleserlich gemacht. Es scheint ihm bald, nachdem er sie niedergeschrieben, der Gedanke gekommen zu sein, nicht vor unerwünschten Lesern ein Geheimnis preiszugeben, das ihn nach seinen Erlebnissen im Tower gefährlich dünken musste. Es findet sich aber an dieser Stelle des Tagebuchs ein Brieffragment eingelegt. Offenbar hat es mein Vetter Roger von irgendwo herbeigebracht und im Laufe seiner eigenen Vorstudien hier eingefügt, denn der Brief trägt den entsprechenden Vermerk von seiner Hand. Einziger Rest einer Urkunde zum Geheimnis von John Dees Befreiung aus dem Tower. Der Adressat dieses Briefes ist aus dem gegenwärtigen Zustand des Fragments nicht mehr zu schließen, was übrigens gleichgültig ist, denn der Einblick in John Dees Leben wird durch das Brieffragment nur noch klarer. Es zeigt sich darin, dass durch Prinzessin Elisabeths Eingreifen John Dee aus der Haft befreit wurde. Ich setze voll inhaltlich das Brieffragment hierher. Bestimmt mich, John Dee, dass ich euch als dem einzigen Menschen auf Erden dies Geheimnis offenbare, das zugleich das stolzeste und gefährlichste in meinem Leben ist. Und wenn nichts anderes, so mag dieses mich rechtfertigen in allem, was ich tat und noch tun werde, zur Ehre und zum zeitlichen Ruhm unserer allergnädigsten Herrin, der jungfräulichen Majestät Elisabeths, meiner großen Königin. Also, in kürzester Kürze. Da die königliche Prinzessin durch gewisse Kundschaft von meiner verzweifelten Lage Kenntnis bekommen hatte, ließ sie insgeheim, mit dem Mut und der Umsicht, die keinem Kinde ihres Alters sonst wohl zuzutrauen, unseren gemeinsamen Freund Leicester vor sich kommen und befrug ihn auf Ritterwort um seinen Mut, seine Liebe und Treue zu ihr. Da sie ihn vollkommen bereit und entschlossen fand, sich, falls es Not tue, selbst zu opfern, schritt sie mit unerhörtem Mute zu meiner Rettung. Und ich möchte nur, als wie zur Minderung meiner eigenen, sonst den Untergrund nicht mehr findenden Bewunderung, eher annehmen, dass ich es könnte beglaubigt finden, dass ein die Gefahr nicht abschätzender, völlig kindlicher Übermut, ja die Tollheit ihres Wesens, von der sie manchmal ergriffen worden ist, sie dazu getrieben hatte, das zu tun, was gleichermaßen unmöglich und doch die einzige Möglichkeit zu meiner Rettung schien. Sie stahl sich bei Nacht mit Hilfe echter und falscher Schlüssel, der Himmel weiß, wer sie in ihre Hände gespielt hat, in die Staatskanzlei König Edwards, der eben in jenen Tagen mit dem Bischof Bonner in besonderer Freundschaft und Zusammenarbeit steckte. Sie fand und öffnete die Kassette, darinnen des Königs eigene, mit besonderen Zeichen gewässerte Dokumentpapiere lagen, und schrieb mit kühn die Schriftzüge des Königs nachahmender Hand den Befehl meiner sofortigen Freilassung und siegelte mit Sorgfalt das Schreiben mit Edwards unbegreiflich entdecktem, fast immer sorgfältig verschlossen gehaltenem Privatsiegel. Sie muß das alles mit so bewunderungswürdiger Umsicht, Klugheit und Kühnheit zugleich ausgeführt haben, dass an dem Dokument nicht der geringste Zweifel sich stoßen konnte. Ja, dass König Edward selbst, als er später das Handschreiben zu Augen bekam, dermaßen betroffen war von diesem gleichsam magisch entstandenen Erzeugnis seiner Feder und von dem er doch nicht das geringste wusste, dass er stumm das Dokument als sein eigenes hinnahm. Mag auch zweifelhaft sein, ob er die Fälschung durchschaute, aber sie dennoch stillschweigend duldete, nur um nicht bekennen zu müssen, es sei dergleichen Zauberspuk oder ungeheuerliche Frechheit in der nächsten Nähe seiner Person denkbar und zugelassen gewesen. Kurz, den nächsten Morgen noch vor Sonnenaufgang polterte in Bischof Bonners Kanzlei Robert Dudley, der spätere Earl of Leicester, und überbrachte den eiligsten Brief, in dem er darauf bestand, die Antwort auf den erhaltenen Befehl samt dem Gefangenen selbst aus den Händen des geistlichen Gerichts entgegenzunehmen. Und es gelang. Nie erfuhr ich oder sonst ein Mensch, was in dem angeblichen Handschreiben König Edwards erdacht und verfasst von einem 16-jährigen Kinde gestanden hat. Ich weiß aber, dass der blutige Bischof, farblos und mit bebenden Gliedern, seinen Leibwächtern vor Dudleys, als dem Gesandten des Königs Augen, Befehl gab, mich auszuliefern. Dies ist alles, was ich euch, wertester Freund, anvertrauen darf. Und ihr möget aus dem nur mit Zögern euch Mitgeteiltem erkennen, was es für eine Bewandtnis mit jener ewigen Verbundenheit, von der ich euch mit Bezug auf unsere allergnädigste und allererhabenste Königin schon zu mehreren Malen gesprochen habe. Hier ist das Brieffragment zu Ende. Im Diarium John Dees, hinter den unleserlich gemachten Sätzen, stehen noch diese Worte. Bin also in genauester Erfüllung der Prophezeiung des Bartlett Green noch am selbigen Morgen, ohne Form und Verzug, aus meiner beschwerlichen Lage befreit und von meinem Jugendfreund und Old Boy Leicester aus dem Tower fortgeführt worden, an einen sichern Ort, wo selbst es dem Herrn Bischof Bonner sogar schwer geworden wäre, mich zu vermuten oder gar abzuholen, sofern ihm solches etwa nochmals hätte beifallen mögen, indem ihn seine ganze Nachgiebigkeit in Ansehung meiner Person vielleicht bei kurzem wieder hätte reuen sollen. Will dazu keine Kommentarien weiter aufstellen und nicht versuchen, die wunderbaren Wege Gottes vorwitzig auf Niet und Nagel zu erklären und secundam rationem auszuweisen. Merke nur so viel an, dass zu dem überaus merkwürdigen und schier unglaublichen Mut und Geschick meiner Rettung nächst Gottes sichtlichem Beistand die Seelenverfassung Bischof Bonners nach der Verbrennung des Bartlett Green hinzukam. Es ist mir nämlich von dem Kaplan Sir Bonners über gleichgültige Umwege zugetragen worden, dass der Bischof in selbiger Nacht kein Auge zugetan, sondern anfangs in ruheloser Verwirrung des Gemüts in seinem Kabinett stundenlang auf- und niedergegangen, danach aber in ganz seltsame Delirien verfallen sei, in denen er anscheinend das unbeschreiblichste Entsetzen erlitten habe. Er habe da gleichsam einen unsichtbaren Besucher mit zuweilen fast verzagender, unverständlicher Rede angesprochen und einen stundenlangen, schauerlichen Kampf mit allerlei eingebildeten Dämonen geführt, endlich auf einmal laut geschrien: »Ich bekenne, dass ich deiner nicht mächtig bin, und ich bekenne, dass mich Feuer verzehrt. Feuer! Feuer!« Worauf ihn der hereinstürzende Kaplan ohnmächtig auf seinem Lager gefunden. Will aber mehreren Gerüchten hier nicht Raum geben, die hierüber noch zu mir drangen. Was ich da erfuhr, ist so grauenhaft, dass ich glaube, ich verlöre das Bewusstsein in seelischem Entsetzen, wollte ich auch nur mich aufraffen, es zu Papier zu bringen. Damit schließt John Dees Bericht über den silbernen Schuh des Bartlett Green. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Hokuspokus.